I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Generalanzeiger Bonn, 4. März 2026. Zum Abschluss wurde es noch einmal voll im größten Sitzungssaal des Landgerichts. Presse- und Publikumsplätze waren so gut besetzt wie seit dem 12. Februar 2025 nicht mehr. Damals wurde der Prozess gegen den Kinderpsychiater aus Bonn eröffnet, dem die Anklage ursprünglich 36 Fälle gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen hat. Das Urteil, das die 7. Große Strafkammer um die Vorsitzende Richterin Isabel Köhne jetzt verkündet hat, lautete 9 Monate Haft, ausgesetzt zur Bewährung.
Dieses Urteil ist nicht nachvollziehbar. Meine Mandantin war sehr enttäuscht und dies war kein Urteil im Namen des Volkes. Dies war ein von einer Kammer vorgetragenes Urteil mit sehr, sehr vielen Fachbegriffen und sehr viel intellektuellen Begriffen gespicktes Urteil, das zum einen juristisch teilweise nicht nachvollziehbar ist und das aber auch einfach nicht nachvollziehbar ist für die Menschen, nämlich für das Volk, für das es eigentlich sein sollte. Insofern bedarf dies der Überprüfung durch den Bundesgerichtshof und ich hoffe sehr, dass dieser sich dieses Falles annimmt.
Medizin, Macht, Moral. Der Fall Winterhoff. In diesem Podcast geht es um ein nicht abgeschlossenes Strafverfahren. Der Angeklagte Michael Winterhoff bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich. Es gilt die Unschuldsvermutung. Episode 8. Auf Bewährung.
Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast Medizin macht Moral, in dem wir uns mit dem Fall Michael Winterhoff befassen und das Strafverfahren gegen den Bonner Kinderpsychiater verfolgen.
Oder verfolgten, denn der Prozess ist ja eigentlich vorbei.
Jein, würde ich mal sagen, aber dazu kommen wir gleich. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, dein Name ist Marcel Wolber, hallo.
Hallo. Und wie immer an dieser Stelle die Bitte, folgt diesem Podcast oder abonniert ihn, bewertet ihn mit 5 Sternen, kommentiert oder schreibt uns eine Mail an podcast@ga.de. Teilt die Folgen und aktiviert bei Spotify die kleine Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Ihr kennt ja das Spiel.
Ja, und tatsächlich ist gerade die Glocke in diesem Fall besonders wichtig, denn wir veröffentlichen diesen Podcast ja in sehr unregelmäßigen Abständen, nämlich immer dann, wenn es aus unserer Sicht wieder genug Berichtenswertes gibt in diesem Fall. Und ich spoiler schon mal, dass wir diesen Podcast jetzt nicht beenden, weil dieser Prozess jetzt erstmal beendet ist.
Am 4. März, also wenn diese Folge erscheint, vor einer Woche, gab es also ein Urteil gegen Michael Winterhoff im Landgericht Bonn. Du warst ja da. Und erzähl doch mal, wie war es denn da? Was war da los?
Ja, vor allem war viel los. Also es war wieder die ganze Presse sozusagen dieser Republik versammelt. Das war seit dem 12. Februar 2025 nicht der Fall gewesen. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal hier erzählt. An vielen Tagen saß ich da im Grunde ja mehr oder weniger alleine als Pressevertreterin im Zuschauerraum. Und diesmal war natürlich das ganze Gericht voll, auch schon weit vor Beginn der Sitzung. Da gab es nämlich vor den Türen des Landgerichts schon eine Protestaktion. Da sind also mehrere Leute in einheitlichen T-Shirts aufgetreten, auf denen stand Gerechtigkeit für alle. Und das waren eben Vertreter derjenigen, deren Fälle von diesem Prozess abgetrennt worden sind. Als es dann schließlich losging in den Gerichtssaal, da war es wirklich wahnsinnig voll. Also man kam da kaum durch, um sich da zu seinen Plätzen, zu den Presseplätzen sozusagen durchzukämpfen. Und es waren sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch diesmal da, die dann allerdings auch einige von denen direkt nach Verkündung des eigentlichen Urteils dann auch wieder gingen. Also es leerte sich dann mit und mit. Aber insgesamt war viel Presse, viele Filmteams, Kameras und so weiter. Und ganz zum Schluss, also wirklich ganz kurz vor 12 Uhr, um 12 sollte das Urteil verkündet werden, da kam dann auch der Angeklagte mit seiner Verteidigerin und seinem Verteidiger in den Saal, ist natürlich auch abgelichtet worden, gefilmt worden und hat sich dann, so wie er das immer macht, gerade wenn viele Journalistinnen und Journalisten da sind, mit dem Rücken zum Zuschauerraum auf die Anklagebank gesetzt. Und traditionell ungefähr 10 Minuten zu spät kam dann die Strafkammer um Richterin Isabel Köhne auch in den Saal. Und da mussten dann auch alle, die filmten und Fotoaufnahmen machten, den Saal verlassen oder zumindest diese Aufnahmen einstellen. Und dann ging es los.
Ja, jetzt haben wir ja den Spannungsbogen aufgebaut. Ein paar Leute waren nur da, um das Urteil zu hören, sind dann gegangen. Und dann müssen wir jetzt, glaube ich, dann mal erzählen, wie es denn war. Wie ist das Urteil ausgegangen und wie läuft sowas eigentlich im Gericht ab?
Also vom Ablauf her ist es so, die Kammer kommt rein, das heißt also die Richterin, die beiden anderen Berufsrichter und dann eben die beiden Schöffen. Daraus setzt sich ja die Kammer zusammen. Die kommen rein, dann müssen natürlich alle aufstehen, um dem Gericht den Respekt zu zollen. Dann wird die Sitzung eröffnet durch die Richterin. Die Verlesung des Urteils hat so um die 2,5 Stunden gedauert. Also da wird tatsächlich dann nur noch in Anführungsstrichen verlesen. Das ist dann auch sehr, sehr juristisch. Also insbesondere in diesem Fall war es teilweise sehr juristisch kompliziert. Das Urteil selbst lautete 9 Monate Haft, also eine Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Im Detail hat die Kammer den Angeklagten wegen 7 Fällen der vorsätzlichen Körperverletzung verurteilt. Und das ist jetzt wichtig zu erklären, das ist auch nicht überall richtig erklärt worden. Das sind nicht 7 Kinder, um die es da geht, sondern 5. Und zwar geht es darauf zurück, dass bei 2 Fällen die Kammer davon ausgeht, dass wir jeweils zwei unterschiedliche Taten haben. Da ist nämlich das Medikament, um das es hier die ganze Zeit geht, verschrieben worden, zwischendurch abgesetzt worden und dann wieder neu verschrieben worden. Und das sind dann 2 Tatzeiträume. Juristisch wird es als 2 Taten gewertet. Und dadurch kommen wir dann zu den 7 Fällen der vorsätzlichen Körperverletzung in diesem Fall. In einem Fall hat das Gericht eine fahrlässige Körperverletzung erkannt. In weiteren 3 Fällen ist Michael Winterhoff freigesprochen worden. Und ein Fall wurde eingestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Wie hat das Gericht das denn dann begründet? Das weicht ja doch recht stark von der Forderung der Staatsanwaltschaft ab.
Ja, das ist auch nicht ganz einfach zu erklären. Es ist jedenfalls so, und das ist erstmal das Wesentliche, die Kammer hat eben keine gefährliche Körperverletzung gesehen, in keinem der Fälle, sondern eine einfache Körperverletzung. Und zwar geht sie von einer Körperverletzung aus, wenn dieses Medikament, um das es hier geht, Pipamperon, eine somatische Wirkung entfaltet hat. Und das ist wohl auch bei unter 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag der Fall gewesen. Ab 1 Milligramm geht die Kammer dann darüber hinaus von einer dämpfenden Wirkung aus. Jetzt muss man dazu sagen, Pipamperon hat dann genau das gemacht, was es machen soll. Das ist ein dämpfendes, sedierendes Medikament. Und die Kammer hat auch gesehen, dass da die Erheblichkeitsschwelle überschritten wurde, hat aber nicht eine gefährliche Körperverletzung gesehen, weil sie nicht sieht, dass hier Gift verabreicht wurde. Darauf komme ich später nochmal genauer zu sprechen. Dann ist die Richterin noch auf Pipamperon selbst einigermaßen ausführlich eingegangen. Sie hat da unter anderem gesagt, dass das Medikament im Jahr 2020 18,5 Millionen Tagesdosen verabreicht wurde. Das ist also ein sehr übliches und seit 6 Jahrzehnten getestetes Medikament sei, dass es relativ wenige Nebenwirkungen habe und das ist hier der ausschlaggebende Punkt für das Gericht, dass es in keinem der Fälle zu nachweisbaren Langzeitschäden und auch nicht zu schwerwiegenden Nebenwirkungen gekommen sei. Das ist also der Grund dafür, dass die hier nur in Anführungsstrichen eine einfache Körperverletzung sehen und dann eben in 7 der Fälle eine vorsätzliche. Und das ist da eben, das beruht eben darauf, hat es eine Einwilligung der Sorgeberechtigten gegeben oder nicht? Das ist der Dreh- und Angelpunkt hier. Also, die Kammer geht davon aus, dass Michael Winterhoff die Patienten und Patientinnen nicht behandelt hätte, wenn er nicht davon ausgegangen wäre, dass es eine Einwilligung dazu gab. Gab es die denn wirklich? Das ist eben die Frage, die ja auch bei der Staatsanwaltschaft im Mittelpunkt stand. Während die Verteidigung natürlich davon ausging, klar, in jedem einzelnen Fall gab es eine. Da es aber sowieso keine Körperverletzung für die Verteidigung gab, ist das in dem Fall irrelevant. Das Gericht sagt jetzt, in diesen 7 Fällen der vorsätzlichen Körperverletzung hat es keine wirksame Einwilligung gegeben, weil der Arzt, nämlich Winterhoff, die Patientinnen und Patienten bzw. deren Sorgeberechtigte nicht ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Also er hätte in diesen Fällen ihnen sagen müssen, dass er mit dem Medikament eine sedierende Wirkung bezweckt. Das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, Pipamperon soll diese Kinder erreichbarer machen und dafür sorgen, dass sie weniger steuern. Das ist ja sein Vokabular. Er hat sie ebenfalls, so die Kammer, nicht darüber aufgeklärt, dass seine Diagnose, die er da den Eltern oder Sorgeberechtigten gesagt hat, von ihm sozusagen ein eigenes Konstrukt ist. Selbst konstruiert hat die Richterin das genannt. Also dass es diese Diagnose in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern dass es sein Theoriekonstrukt ist und ganz, ganz stark von der fachärztlichen, vom fachärztlichen Standard abweicht, also vom Goldstandard, so hat die Staatsanwaltschaft das immer genannt. Das hat er nicht gesagt, sondern er hat es eben dargestellt, als sei das eine übliche Diagnose, während er aber mit den Krankenkassen ICD-10 Diagnosen, also anerkannte, übliche Diagnosen abgerechnet hat. Winterhoff hätte seine Patientinnen und Patienten in jedem Fall, in dem er Pipamperon verordnete, ganz genau darüber aufklären müssen, dass es sich bei seiner These zur Fixierung im frühkindlichen Narzissmus nicht um eine offizielle, sondern um eine von ihm selbst konzipierte Diagnose handelte, so hat sie das genannt. Und außerdem hätte er deutlich machen müssen, und das ist auch ganz wichtig, dass diese Medikation, Zitat, von vornherein als Dauerbehandlung geplant war. Also das, er hat es ja eben nicht als Notfallmedikament eingesetzt, so wie Pipamperon in den meisten Fällen eingesetzt wird, sondern von ihm war von vornherein geplant, so die Kammer, das ist, sieht sie als erwiesen an, dass diese Kinder da lange Zeit, teilweise über Jahre hinweg, mit Pipamperon behandelt werden müssten. Und er hätte sagen müssen, dass es sich bei der von ihm genannten Zweckrichtung dieser Erreichbarkeit, also die Kinder erreichbar zu machen, um einen Einsatz außerhalb des vorgesehenen Zwecks des Medikaments handelte, also um eine Off-Label-Behandlung. Und weil er das alles nicht ordnungsgemäß gemacht hat, so die Kammer, ist es in diesen 7 Fällen eine vorsätzliche Körperverletzung. Dafür gibt es dann, das wurde das eben aufgerechnet, jeweils Geldstrafen mit bestimmten Tagessätzen. Und das alles wurde dann zusammengezählt zu dieser Freiheitsstrafe von 9 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Das heißt, er muss natürlich jetzt nicht ins Gefängnis.
Aber er gilt damit als vorbestraft, richtig?
Er gilt damit als vorbestraft, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Ist es ja noch nicht. In einem Fall war die Körperverletzung aus Sicht des Gerichts nur in Anführungsstrichen fahrlässig. Und das geht darauf zurück, das ist der Fall Kian, der heißt nicht in Wirklichkeit so, aber den haben wir hier auch geschildert. Da war es ja so, dass die Mutter von Kian dieses Medikament ja selbst hochdosiert hat, wenn sie der Meinung war, der Junge braucht jetzt mal mehr, teilweise dann auch nicht gegeben hat und also wirklich recht willkürlich eingesetzt hat. Das wusste Dr. Winterhoff, das ist 2-mal passiert. Der hat sie dann ermahnt, das nicht zu machen, wieder niedriger zu dosieren. Sie hat es trotzdem wieder gemacht. Und da sagt jetzt das Gericht, da er das wusste, war das auf jeden Fall eine fahrlässige Körperverletzung. In diesem Fall ist das Gericht dann aber wiederum davon ausgegangen, dass eine Einwilligung vorlag. Nicht, weil die Mutter ordnungsgemäß aufgeklärt wurde, das wurde sie auch in diesem Fall nicht, sondern weil die Mutter selbst ausgesagt hat, sie hätte alles gemacht, was dieser Arzt gesagt hat. Also sie wäre allem gefolgt, was er gesagt hat. Sie war ihm, so sagte sie selber, hörig. Sie hat sich selbst als Jüngerin von ihm bezeichnet. Und deshalb geht das Gericht hier von einer, juristisch heißt das so, hypothetischen Einwilligung aus. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn der Arzt ordnungsgemäß aufgeklärt hätte, hätte die Sorgeberechtigte in diesem Fall auch ihre Einwilligung gegeben. Und deshalb ist es nur eine fahrlässige Körperverletzung.
Und wenn das Thema Einwilligung und Aufklärung so ein großes ist, worum sich alles drehte, dann nehme ich mal an, hat das auch bei den Freisprüchen eine Rolle gespielt.
Richtig, genau. Also diese 3 Fälle, die freigesprochen wurden, auch das ist wieder so ein bisschen kompliziert, denn das sind im Grunde 2 Fälle aus Laiensicht, denn bei dem einen Fall geht es um die 2 Geschwister. Das wurde natürlich zusammen verhandelt und es geht da auch um eine Vormünderin, die diese Geschwister hatten. Der Mutter war das Sorgerecht für die Kinder entzogen worden, deshalb hatten sie eine Vormünderin. Und diese Frau hat eben eingewilligt, auch da keine ordnungsgemäße Aufklärung. Die hat es laut Kammer von Herrn Dr. Winterhoff nie gegeben. Er hat immer nach seiner selbst erfundenen Diagnose diagnostiziert, hat die auch den Sorgeberechtigten so mitgeteilt und immer gesagt, das Mittel dagegen ist Pipamperon. Das bedeutet also, in keinem der Fälle hat er aufgeklärt, so wie ein Facharzt das tun müsste. Auch diese Vormünderin nicht. Aber diese Vormünderin hat wiederum auch Da war völlig klar, sie hätte zugestimmt, auch bei einer ordnungsgemäßen Aufklärung. Also auch wenn er gesagt hätte, ich beabsichtige mit diesem Medikament ihr Kind zu sedieren, also ihr Mündel zu sedieren, dann hätte sie trotzdem gesagt, okay, mach das. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht, aber die Kammer geht davon aus. Das heißt, in diesem Fall gehen sie davon aus, es hat eine Einwilligung vorgelegen. Bei einem der Kinder wird auch noch dazu gesagt, dass es eine Indikation für Pipamperon gegeben hätte. Und aus diesen Gründen ist da eben ein Freispruch erfolgt. Der andere Fall ist der von Freya Salina, so haben wir sie hier genannt. Das ist das Mündelkind gewesen von Karin Stab, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Ebenfalls eine Vormünderin. Die hatte mehrere Mündelkinder, ist aber immer eine sehr engagierte Vormünderin gewesen, der das wirklich wichtig war, was da mit ihren, in Anführungsstrichen, Kindern passiert, für die sie zu sorgen hatte. Und hat, das ist auch im Prozess immer wieder zur Sprache gekommen, die Medikation kritisch hinterfragt. Sie hat dann irgendwann bemerkt, dass diese beiden Mädchen, für die sie zuständig war, eines davon war Freya Salina, sehr, sehr viel Pipamperon bekommen. Die haben 90 Milligramm pro Tag bekommen. Sie wollte sich dann eine Zweitmeinung einholen.
Daraufhin hat Michael Winterhoff, das ist auch alles dokumentiert und ist auch vor Gericht so besprochen worden, Karin Stab wegen Kindeswohlgefährdung angezeigt und versucht, ihr die Vormundschaft entziehen zu lassen. Das ist nicht gelungen. Das ist gerichtlich also zu ihren Gunsten entschieden worden. Das war aber übrigens weder das erste noch das einzige Mal, dass Michael Winterhoff so oder so ähnlich reagiert hat, wenn er, ja, sag ich mal, Gegenwind bekommen hat. Allein in diesem Verfahren, also diesen 10 Fällen, ist Ähnliches in mehreren Fällen berichtet worden. Ich zähle das mal kurz auf. Einer Mutter, die der Medikation nicht zustimmen wollte, wurde tatsächlich auf Anregung von Michael Winterhoff die Gesundheitsfürsorge für ihre Kinder vor Gericht entzogen. Einer anderen Mutter drohte der Arzt, auch das gilt nach diesem Verfahren als erwiesen, ist auch in der Urteilsbegründung erwähnt worden, mit dem Entzug des Sorgerechts, wenn sie ihre Einwilligung in die Medikation zurückziehen würde. Daraufhin hat sie das Medikament dann weitergegeben. Und eine dritte Mutter verlor das Sorgerecht für ihre Kinder schon, bevor die beiden Geschwister überhaupt bei Winterhoff in Behandlung waren. Und laut dem Anwalt dieser Frau, der hat das in seinem Plädoyer für die Nebenklage erwähnt, ging diese familiengerichtliche Entscheidung damals maßgeblich auf eine schriftliche Beurteilung des Kinderpsychiaters Michael Winterhoff zurück, in der er sich zur mangelnden Erziehungsfähigkeit der Mutter geäußert hat. Er hatte diese Frau allerdings zu dem Zeitpunkt noch nie getroffen.
Und am Ende war es dann so, dass sie dieser Medikation, so hat sie das selbst beschrieben, weiter zugestimmt hat, unter der Voraussetzung, dass das abdosiert wird oder runterdosiert wird zumindest. Sie hat das gemacht und das war auch vor Gericht schlüssig, wie sie das dargelegt hat, weil ihr Mündelkind gerne weiter in der Praxis Winterhoff bleiben wollte, nicht wegen des Arztes, sondern wegen dessen Frau, die da als Heilpädagogin gearbeitet hat. Und mit der hat sie sehr gut zusammengearbeitet, wollte diese Therapie gerne weiterführen. Und das war dann für Frau Stab der Grund. Und dass ihr offenbar signalisiert worden war, das Mädchen könnte vielleicht ansonsten nicht in der stationären Einrichtung bleiben, in der es war. Deshalb hat sie dann gesagt, okay, dann bleiben wir in dieser Praxis. Das ist jetzt wiederum vom Gericht so ausgelegt worden, dass Frau Stab ja nicht nur ihre Einwilligung nicht zurückgezogen hätte, sondern sie hat ja gerade diese Einwilligung wieder bekräftigt, indem sie gestattet hat, dass die Medikation fortgeführt wird. Das ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also juristisch mag das wasserdicht und einwandfrei sein. Es ist aus Laiensicht zumindest sehr schwierig zu verstehen, denn das geht darauf zurück, dass Frau Stab eine Vorgängerin hatte, die auch vor Gericht ausgesagt hat in einer denkwürdigen Zeuginnenaussage, die sich überhaupt nicht erinnern konnte, ob sie jemals eine Einwilligung gegeben hat oder nicht. Es ist also für mich bis heute gar nicht klar, lag jetzt wirklich eine Einwilligung vor oder nicht. Es ist offensichtlich gesetzlich so, dass diese Einwilligung dann vom nächsten Vormund nicht nochmal bestätigt werden muss. Die läuft also weiter, bis es einen Widerspruch gibt. So weit, so korrekt. Ist aber gar nicht klar, ob es von dieser Vorgängerin überhaupt eine Einwilligung gab.
Wenn ich das jetzt so richtig verfolgt habe, ist das ja irgendwie ein bisschen Ironie des Schicksals, möchte man sagen. Denn Frau Stab ist ja eigentlich die, die dieses Verfahren überhaupt in Gang gebracht hat oder die zumindest da eine Rolle gespielt hat, dass es überhaupt zu diesem Prozess gekommen ist? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Absolut. Ohne Frau Stab hätte es mutmaßlich diesen Prozess nie gegeben. Sie ist diejenige, die irgendwann die Vorwürfe, die sie gegenüber Herrn Winterhoff erhoben hat, öffentlich gemacht hat, indem sie sich an eine Journalistin, Nicole Rosenbach, gewandt hat, die wiederum daraufhin diese viel beachtete WDR-Reportage oder Dokumentation gemacht hat. Und ja, das war im Grunde der Auslöser für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die letztlich dann Anklage erhoben hat. Und dann hat das Gericht gesagt, okay, wir haben das hier geprüft und wir sehen da auch die Voraussetzungen für eine Verurteilung gegeben. Deshalb ist dann letztlich der Prozess eröffnet worden, ja. Aber ich würde später nochmal auf Frau Stab gesondert zu sprechen kommen.
Gehen wir mal zurück auf das Urteil. Die Gerichte müssen ja immer Aspekte gegeneinander abwägen, die zugunsten und zulasten des Angeklagten sprechen. Wie war das denn in dem Fall hier?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe mir das tatsächlich in meinen Unterlagen oder Notizen nochmal angeguckt. Ich tippe ja immer mit bei diesen Gerichtsverhandlungen. Und da ist interessanterweise der Block mit den Dingen, die für die Kammer zugunsten des Angeklagten gesprochen haben, sehr, sehr viel größer als der Block mit den Dingen, die gegen den Angeklagten sprachen. Da gibt es also zugunsten des Angeklagten, und das ist natürlich auch überhaupt nicht überraschend, das ist auch völlig richtig so aus meiner Sicht. Da wurde gewertet, dass er zuvor nie straffällig geworden war. Und vor allem, und das ist für mich wirklich ausschlaggebend, dass es ja gar keine Wiederholungsgefahr geben kann bei ihm. Der Michael Winterhoff hat seine Approbation zurückgegeben, freiwillig, von sich aus, soweit wir das wissen. Und er kann nicht nie mehr als Arzt praktizieren. Sein Leben als Arzt ist beendet und er wird das nie wieder machen können. Und dann wurde auch noch zu seinen Gunsten gewertet, und auch das finde ich richtig, auch wenn das manchen überraschen wird, dass er durch diese extrem intensive, das ist jetzt ein Zitat, und teils vorverurteilende Berichterstattung Schäden davon getragen hat. Und das glaube ich, daran habe ich jedenfalls keinen Zweifel, dass das wirklich bei ihm, diese Berichterstattung, persönliche und wahrscheinlich auch wirtschaftliche, also das sagt er ja auch selbst, Schäden hervorgerufen hat. Und ich finde, natürlich muss das in unserem deutschen Rechtssystem einem Angeklagten zugunsten ausgelegt werden.
Vielleicht muss ich jetzt auch noch sagen, er ist auch schon über 70, ne? Weil du sagst, Approbation genau. Zurückgegeben. Ist jetzt auch nicht so, dass er noch mitten in seiner Arztkarriere steht, sondern er ist schon im Rentenalter.
Absolut. Er hätte sowieso wahrscheinlich seine Praxis früher oder später geschlossen. Er hat ja damals offiziell sogar gesagt, er würde das aus Altersgründen machen. Auch sein Alter ist tatsächlich zu seinen Gunsten ausgelegt worden, weil er eben dadurch haftempfindlicher ist. Also man geht ja allgemein davon aus, dass eine Haft jemanden, der älter ist, noch mehr belastet, als das jetzt bei jemandem wäre, der noch jünger ist.
Und was ist jetzt dann zu Lasten gelegt worden?
Ja, das ist ganz interessant. Also erstmal zugunsten waren eben noch weitere Punkte, die da aufgelistet wurden. Also das war wirklich ein langer Block. Der interessanteste Punkt, den nenne ich gleich noch, der Punkt, der zu Lasten genannt wurde, war die Schutzwürdigkeit der minderjährigen Tatopfer. Und da hat die Richterin dann noch zwei weitere Aspekte genannt, nämlich, dass die Sorgeberechtigten dieser Tatopfer entweder Amtsvormünder mit dutzenden anderen Fällen waren oder eben überforderte Eltern. Und als dritten Punkt, dass diesen Opfern eine leitliniengerechte Diagnostik verwehrt blieb, weil Winterhoff eben seine eigene, in Anführungsstrichen, Diagnostik gemacht hat. Für mich, muss ich allerdings ehrlich sagen, das ist für mich ein Punkt. Diese Schutzwürdigkeit, das fällt ja alles da rein. Das sind eben Menschen, Kinder und Jugendliche, die keine Lobby hatten und auch heute nicht haben. Und egal, wie man das strafrechtlich bewertet, sind die natürlich als Opfer zu sehen. Und jetzt sind sie ja auch in diesen 7 Fällen eindeutig Opfer. Oder in 8 Fällen, wenn man den Fahrlässigen dazu nimmt. Für mich ist es aber ein Punkt, der für viele, die das beobachtet haben, etwas wenig Raum eingenommen hat in dieser Urteilsbegründung. Was ich aber den interessantesten Punkt fand, der zu seinen Gunsten ausgelegt wurde vom Gericht, das war, dass die Richterin, und das hat sie wirklich mit Nachdruck und immer wieder gesagt, dass das Gericht davon ausging, dass der Angeklagte mit Heilungsabsicht gehandelt hat. Das kann man so oder so sehen. Also was ich glaube ist, er hat versucht, und das ist auch wirklich nachgewiesen worden nach meiner Auffassung in diesem Verfahren, er hat versucht, Nebenwirkungen zu vermeiden. Also er hat immer genau gesagt, wenn die Kinder zu müde werden, bitte sofort melden. dann müssen wir uns das angucken. Er hat die Kinder untersuchen lassen, EKG, Blutuntersuchung, alles genau richtig. Wie man dann aber den Schluss ziehen kann, dass er, und das hat die Richterin auch wortwörtlich gesagt, keinerlei sinistre oder pekuniäre Absichten hatte, das weiß ich nicht, das bleibt mir so ein bisschen unklar. Also diese etwas hochtrabend klingenden Worte heißen einfach nur, dass er weder finanzielle noch böse Absichten hatte. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin auch nicht sicher, wie die Richterin zu diesem Schluss gekommen ist. Es ist aber für sie, steht es absolut fest, dass er den Kindern helfen wollte. Das hat sie so nicht gesagt. Sie hat wenig über die Kinder gesprochen. Für sie steht fest, das war für ihn ein Heilversuch. Ganz sicher. Er wollte die Kinder heilen. Und das nimmt das Gericht dann eben als für ihn sprechenden Aspekt an.
Und da gibt es jetzt so ein paar Punkte, die ich persönlich nicht verstehe. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt nur daran liegt, dass ich juristische Laien bin. Es sei mal dahingestellt, dass es hier als objektiver und ganz unumstößlicher Fakt gewertet worden ist, dass der Angeklagte, Zitat, in Heilungsabsicht gehandelt hat. Was mir hier nicht einleuchtet ist, warum an dieser Stelle mit keiner Silbe erwähnt, ja geschweige denn zu seinen Ungunsten bewertet wird, dass und in welchem Ausmaß Michael Winterhoff nachweislich Menschen unter Druck gesetzt hat, die es gewagt haben, ihm zu widersprechen. Ich weiß nicht, ob das dann als derart riesengroßer Wille zu heilen gewertet wird, dass man dafür auch den Willen der Sorgeberechtigten dem untergeordnet hat. Ist jetzt ein bisschen zynisch, gebe ich zu. Was mir außerdem völlig gefehlt hat bei der Bewertung, ist das fehlende Geständnis des nun verurteilten Täters. Michael Winterhoff hat sich ja selbst vor Gericht eingelassen, aber weder an dieser Stelle noch an irgendeiner anderen, vielleicht auch durch seine Verteidigung, hat er seine Taten, die die Kammer ja jetzt durchaus gesehen und entsprechend auch verurteilt hat, gestanden, noch hat er Einsicht oder gar Reue gezeigt. Das hat mich dann doch erstaunt, dass das in der Urteilsbegründung überhaupt nicht erwähnt wurde. Also nicht falsch verstehen bitte an dieser Stelle, aus Verteidigungssicht leuchtet mir das total ein, das ist völlig nachvollziehbar, wenn ich für meinen Mandanten einen Freispruch will, wenn mein Mandant sagt, er ist völlig unschuldig, dann kann er natürlich auch kein Geständnis ablegen. Aus Sicht einer Strafkammer, die aber die Taten des Angeklagten erkennt und verurteilt, wäre es doch für mich zumindest logisch zu sagen, naja, ich würde da schon gerne ein Geständnis sehen, dass ich dann wiederum natürlich auch zugunsten des Angeklagten werden kann. Soweit ich weiß und mitbekomme, wird aber ein fehlendes Geständnis bei einer nachgewiesenen Tat vor Gericht in anderen Fällen durchaus auch zu Lasten des jeweiligen Angeklagten ausgelegt. In diesem Falle nicht.
Jetzt geht's ja um Körperverletzung. Heilende Wirkung, Körperverletzung sind ja irgendwie zwei gegenteilige Sachen. Wie kann man das erklären? Was ist da der Unterschied?
Also erstmal ganz grundsätzlich ist es jetzt wirklich laienhaft erklärt, so dass jeder ärztliche Eingriff, ob es jetzt eine Operation ist oder auch eben das Verschreiben eines Medikaments ist, oder ein Impfen zum Beispiel, ist immer eine Körperverletzung. Und dass das strafbar ist, wird dadurch aufgehoben, dass der Patient oder die Patientin die Einwilligung gibt. Dann gibt es, wie gesagt, das habe ich eben schon mal kurz angerissen, noch die Annahme der hypothetischen Einwilligung. Also, dass ich jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Impfen in die Praxis gehe, dass ich dann auch geimpft werden will. Und auch da werde ich natürlich aufgeklärt. Aber da wird natürlich auch angenommen, dass ich diese, in Anführungsstrichen, Körperverletzung gerne so hinnehme. Das ist so ein bisschen, es ist kompliziert, aber das soll eben Ärzte zum Glück davor schützen, dass sie ständig völlig willkürlich verklagt werden. Das wäre ja auch wirklich sehr wenig förderlich. Körperverletzung an sich, jetzt von dem Ärztlichen abgesehen, da gibt es unterschiedliche Paragraphen, unterschiedliche Schweregrade, sage ich mal. Die Staatsanwaltschaft hatte in jedem der 10 Fälle eine gefährliche Körperverletzung gesehen. Das haben sie in einem sehr, sehr, sehr ausführlichen Plädoyer, das war mit Abstand das längste Plädoyer in diesem Fall, dargelegt und ja erklärt, warum aus ihrer Sicht die Erfüllung dieses Straftatbestandes gegeben ist, das ist Paragraph 224 Strafgesetzbuch. Für sie war eben nicht entscheidend, dass da tatsächlich schwere Nebenwirkungen oder auch ein Gesundheitsschaden eingetreten ist, sondern bereits die beabsichtigte Wirkung des verschriebenen Mittels, das heißt diese Sedierung selbst, haben sie als Schädigung angesehen. Pieper Baron muss nämlich, damit es wirken kann, diese Blut-Hirn-Schranke überwinden. Bisschen ekliges Wort, aber das ist klar, das wirkt im Gehirn. Und dazu ist eben diese, das habe ich eben schon mal kurz genannt, diese Gabe von mindestens 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag erforderlich. Das ist alles sehr, sehr abstrakt, aber man kann das ganz gut erklären, wenn man mal erzählt, dass in einem dieser verhandelten Fälle es um ein Mädchen ging, das schon weit vor der Behandlung bei Dr. Winterhoff wirklich schreckliche psychische Probleme hatte. Die hatte auch sogenannte Impulsdurchbrüche. Die ist auch aggressiv geworden, nicht körperlich, aber sie hat zum Beispiel mal mit einem Stuhl geschmissen. Das Mädchen hatte wirklich Probleme, musste zeitweise in einer Klinik untergebracht werden, also in einer psychiatrischen Klinik, einen stationären Aufenthalt. Und in dieser wirklich sehr schwierigen Phase ihres Lebens hat sie eine Woche lang, um diese Impulsdurchbrüche in den Griff zu kriegen, Pipamperon bekommen. Und zwar jeden Abend 7 Milligramm. Und das hat ausgereicht und war auch absolut angebracht und indiziert in diesem Fall, um das in den Griff zu kriegen. Nun haben diese Kinder, über die wir hier sprechen, in diesem Fall dieses Mädchen, 60 Milligramm pro Tag über einen langen Zeitraum bekommen. Manche Kinder haben bis zu 90 Milligramm, einer glaube ich sogar 100 Milligramm pro Tag und das über Jahre hinweg. Das macht, glaube ich, eben diese Dimension deutlich, von der wir da reden. Also, die Staatsanwaltschaft hat in jedem Fall eine gefährliche Körperverletzung aus diesen Gründen gesehen. Die Kammer hat in jedem der Einzelfälle ebenfalls eine Körperverletzung verwirklicht gesehen, aber keine gefährliche, sondern nur eine einfache.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Eine Körperverletzung, das habe ich eben schon kurz angesprochen, weil objektiv eben eine somatische Wirkung des Medikaments eingetreten ist. Aber diese Körperverletzung war nicht in allen Fällen strafbar. Das ist das, was ich am Anfang über die ärztliche Dimension gesagt habe. Da geht es dann wieder um die Einwilligung. Wo es eine Einwilligung gab oder wo sie angenommen werden kann, keine Strafbarkeit. Deshalb Freispruch. In dem Fall, wo der Arzt wusste, dass die Mutter falsch handelt, sie trotzdem hat weitermachen lassen, aber eine Einwilligung angenommen wird, fahrlässige Körperverletzung und in den 7 weiteren Fällen eine vorsätzliche, aber eben einfache und nicht gefährliche Körperverletzung. Das sind eben so die wichtigsten Punkte, die man da erklären und erkennen muss.
Noch ein wichtiger Hinweis, ich habe in unserer letzten Episode vor dieser hier einmal fälschlicherweise von einem Verbrechen gesprochen, als es um Körperverletzung ging. Tatsächlich ist die Körperverletzung, auch die gefährliche, aber nach deutschem Recht ein Vergehen und kein Verbrechen.
Und wieso wurde ein Fall komplett eingestellt?
Ja, das ist der Fall Felix, so haben wir ihn hier genannt. Vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache sozusagen. Ich weiß und mir ist bewusst, dass viele Namen dieser Betroffenen in der Öffentlichkeit bekannt sind und auch teilweise die mit Name und Gesicht vor die Kamera treten. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden und halten diese Entscheidung weiterhin für richtig, die Namen zu ändern und die auch nicht im Bild zu zeigen. Denn diese Menschen sind sehr, sehr jung immer noch. Die wollen vielleicht in ein paar Jahren einen Job ergreifen, einen Job suchen oder Sonstiges und müssen meiner Meinung nach dann nicht unbedingt damit sich konfrontiert sehen, dass ihr Name gegoogelt wird und da diese Geschichte gefunden wird. Aber das nur ganz nebenbei. In diesem Fall geht es also um Felix, über den haben wir hier auch gesprochen. Das ist ein Kind gewesen damals, das aus, ja, völlig untertrieben gesagt, sehr, sehr, sehr schwierigen Verhältnissen kam, aus der Familie genommen wurde, von den leiblichen Eltern offenbar unter anderem an eine Heizung gekettet wurde, Hunger leiden musste als sehr kleines Kind. Und dieser Fall hat sehr viele Menschen sehr berührt, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ausgerechnet dieser Fall ist jetzt eingestellt worden, weil er verjährt ist. Die Kammer geht hier, wie in den anderen Fällen auch, nicht von einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von Felix aus, sondern von einer einfachen Körperverletzung. Und die ist schlicht und ergreifend zum Zeitpunkt der Aufnahme der Ermittlungen gegen Michael Winterhoff schon verjährt gewesen. Die Behandlung mit Pipan Baron von Felix endete 2014. Einfache Körperverletzung verjährt nach 5 Jahren. Das heißt, 2019 ist das verjährt. 2021 sind erst die Ermittlungen aufgenommen worden. Wäre es eine gefährliche Körperverletzung, dann wäre eben die Verjährungsfrist länger. Die wäre 10 Jahre und es wäre dann erst 2024 verjährt gewesen. Da waren ja aber bereits Ermittlungen aufgenommen worden. Das heißt, es wäre in diesem Fall nicht verjährt. Da kann man also sagen, durch die unterschiedliche Bewertung der Kammer und der Staatsanwaltschaft ist hier eine Verjährung eingetreten.
Jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück in den Gerichtssaal. Da ist das Urteil ja verkündet worden. Wie waren denn so die ersten Reaktionen danach eigentlich?
Ja, also im Gerichtssaal selbst hat man auf jeden Fall schon gemerkt, jetzt muss man dazu sagen, wir sitzen da natürlich wirklich in einem proppevollen Gerichtssaal. Die Aufmerksamkeit ist riesengroß. Meine Aufmerksamkeit muss sich da natürlich auf die Richterin richten und ich muss mitschreiben, da das Gericht uns schon vorher signalisiert hatte. Also schriftlich gibt es hier von uns absolut gar nichts. Wir müssen das also wirklich alles so detailliert wie möglich mitschreiben und können auch nicht nochmal großartig nachfragen. Man konnte schon dem Pressesprecher Detailfragen stellen, aber nicht, was jetzt zum Beispiel die Einzelfälle anging. Trotzdem habe ich mitbekommen, dass sobald die Richterin das Urteil verkündet hat, also das eigentliche Urteil, 9 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, dass da wirklich so ein Raunen durch den ganzen Gerichtssaal ging. Und da auch viel geflüstert und gewispert wurde. Und aus diesen Flüstern und Wispern hat man mehrheitlich in diesem Fall gehört, dass die Leute damit nicht einverstanden waren. Also dass die vielleicht offensichtlich was anderes erwartet hatten, sich was anderes erhofft hatten. Was die Reaktionen danach anging, die waren im Grunde erwartbar. Die Staatsanwaltschaft ist natürlich nicht zufrieden, weil die weit unter deren Forderungen geblieben sind. Und vor allem aber die beiden Fälle, die freigesprochen wurden, da sind die Nebenklagevertreterinnen und Vertreter nicht erfreut gewesen, das ist ja klar. Und ich habe da vor allem mit der Nebenklageanwältin Gabriele Bender-Paukens gesprochen. Die hat Freya Salina vertreten. Auch deren Fall ist ja freigesprochen worden. Jetzt muss man sagen, dass gerade dieser Fall der Fall war, der von der Staatsanwaltschaft am härtesten in Anführungsstrichen beurteilt wurde. Und Gabriele Bender-Paukens hat dieses Urteil dann auch uns gegenüber wenig überraschend als skandalös bezeichnet. Und sie sagte dann eben ausgerechnet in diesem Fall, die Kammer habe mit zweierlei Maß gemessen.
Was meint sie damit? Was heißt zweierlei Maß?
Sie fand es bemerkenswert, sage ich mal, dass in diesen Fällen einerseits gesagt wurde bei der einen Vormünderin, naja, die hätte ja sowieso zugestimmt, auch wenn der Winterhoff sie richtig aufgeklärt hätte. Bei Frau Stab wiederum, über die wir ja eben schon kurz gesprochen haben, da wird es dann so ausgelegt, naja, du hättest ja schon bewusst und aktiv widersprechen müssen, wenn du nicht einverstanden warst. Dass allerdings Frau Stab nicht einverstanden war, das hat sie nun wirklich übermäßig deutlich gemacht, ist dafür auch wirklich sehr angefeindet worden, damals auch im Gericht noch, als sie als Zeugin vernommen wurde. Sie ist stundenlang vernommen worden, musste sich da sehr, sehr viele Fragen gefallen lassen, obwohl sie ja, wie gesagt, als Zeugin aufgetreten ist und nicht etwa angeklagt war in diesem Fall. Ihr wurde da nach meinem Eindruck so ein bisschen unterstellt, sie hätte einen persönlichen Feldzug gegen den Michael Winterhoff geführt. Da muss ich sagen, ich persönlich konnte diesen Eindruck von ihr überhaupt nicht gewinnen. Das ist wirklich eine sehr engagierte Frau, die meines Erachtens das Beste für ihr Mündelkind wollte und so gehandelt hat. Und das hat natürlich Frau Bender-Paukens dann richtig aufgeregt, dass ausgerechnet diese Frau da so, ja, behandelt wurde nach ihrem Eindruck. Und das hat sie dann als Messen mit zweierlei Maß empfunden. Ja, und es gibt noch zwei Dinge, die die Anwältin angeprangert hat. Zum einen, dass die Richterin, da zitiere ich sie jetzt, tendenziös über die Geschädigten und ihre Familien gesprochen habe. Das kann ich tatsächlich auch so bestätigen. Das, denke ich, kann man auch objektiv so bestätigen. Tendenziös in dem Sinne, dass unseres Erachtens, also das haben sehr viele so gesehen, die Lebenswirklichkeit der Richterin vielleicht eher mit der Lebenswirklichkeit des Angeklagten übereinstimmt als mit der der mutmaßlichen Opfer, was damit will ich nicht sagen, dass die Richterin hier befangen war. Das kann ich nicht beurteilen. Der Eindruck war aber durchaus, dass sie sich vielleicht in die Lebenswirklichkeit der Geschädigten nicht ganz so gut reinversetzen kann aus ihrer Position. Und es ist sehr, sehr, sehr deutlich über den gesamten Prozess immer wieder geworden, dass Verhältnisse wie die, aus denen diese Kinder kamen, ihr sehr fremd sind und sie da über, gerade über die Eltern teilweise fast schon abwertend gesprochen hat. Sie hat tatsächlich in dem einen Fall, in dem sie eine fahrlässige Körperverletzung erkannt haben, sogar fast wortwörtlich gesagt, die Mutter würde hier ja mehr Schuld treffen als den Angeklagten. Soweit ich weiß, ist aber die Mutter nicht angeklagt worden in diesem Fall. Und ich fand das wirklich merkwürdig, das in einem Urteil so zu sagen, und konnte da also die Beurteilung von der Anwältin nachvollziehen. Und was sie auch noch meinte, war, dass die Richterin kein einziges Wort zum Vorwurf der Serienstraftat verloren hat, um den es hier ja eigentlich gehen sollte in diesem ganzen Verfahren.
Und das ist ja auch das, was, glaube ich, befürchtet wurde damals, als die Fälle abgetrennt werden, dass genau das passiert, oder?
Ja, genau. Also im Grunde hat ja die Staatsanwaltschaft auch immer wieder versucht darzustellen, es soll hier um eine mutmaßliche Serienstraftat gehen, in dem Sinne, es waren ja ursprünglich 36 Fälle, dass der Angeklagte, der Arzt, immer wieder das Gleiche gemacht hat. Egal, wer zu ihm kam, so der Eindruck, alle diese 36, und es gibt ja 900 weitere Verdachtsfälle, die es nicht in ein Verfahren geschafft haben, in all diesen Fällen mit mehr oder weniger großen Abweichungen kamen Kinder mit Problemen zu ihm. Er hat seine, jetzt ist es ja durch ein Urteil sozusagen amtlich, selbst konzipierte Diagnose gestellt, hat das von ihm bevorzugte Medikament verschrieben, um eine sedierende Wirkung zu erzielen, hat aber gesagt, er wolle eine Erreichbarkeit erzielen. Und das ist eben immer passiert. Egal, ob die Kinder vorher eine ADHS-Diagnose hatten, egal, ob das unruhige Kinder waren, egal, ob das laute, aggressive, vielleicht auch körperlich aggressive Kinder waren, wo man über Pipamperon durchaus sprechen kann, oder ob das eben ganz rückzügige Kinder waren, die sehr introvertiert waren, die kaum gesprochen haben oder vielleicht sogar schwere Traumata aufgewiesen haben. Das ist eben dieser Vorwurf der Serienstraftat, und von dem war in der gesamten Urteilsbegründung über 2,5 Stunden nicht ein einziges Wort zu hören, ja.
Ja, entsprechend waren die Staatsanwaltschaft nicht zufrieden, die Nebenklage war nicht zufrieden, hast du gerade beides ausgeführt. Die Verteidigung hat ja Freispruch gefordert. Waren die denn mit den 9 Monaten jetzt zufrieden oder sind die etwa auch unzufrieden?
Also ich gehe sehr fest davon aus, dass die unzufrieden sind. Denn die Anwältin von Michael Winterhoff, Kerstin Stirner, hat in einem für mich übrigens sehr beeindruckenden Plädoyer, ich finde sie sowieso sehr beeindruckend, dargelegt, warum das alles aus ihrer Sicht keine Körperverletzungen sind. Da muss ich auch übrigens sagen, das ist so der Punkt, in dem ich völlig mit der Richterin übereinstimme. Die hat nämlich ihre Urteilsbegründung damit eingeleitet, dass das hier ein Verfahren oder ein Fall ist, in dem es völlig unterschiedliche rechtliche Bewertungen geben kann, die jeweils begründet werden. Und das sieht man wirklich hier sehr deutlich. Die Verteidigung hat natürlich völlig gegenteilig argumentiert zur Staatsanwaltschaft. Und sowohl nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft als auch nach dem Plädoyer der Verteidigung konnte man im Grunde sagen, ja, ist alles nachvollziehbar. Der Grund dafür ist, es gibt hier keinen Präzedenzfall. Es gibt nichts, worauf sich die Juristinnen und Juristen hier stützen können und sagen, in diesem Fall ist das doch so entschieden worden, da müssen wir uns doch nachrichten. Sowas wie diesen Fall, und das muss man auch mal ganz deutlich sagen, den hat es noch nie gegeben. Die Verteidigung wird meines Erachtens auf gar keinen Fall zufrieden sein können damit, denn sie wollen ja einen Freispruch für ihren Mandanten. Sie wollen, dass er eben seinen Ruf wieder reinwaschen kann, dass er diese Schädigung seines Rufs auf eine gewisse Art und Weise wieder rückgängig machen kann, indem er zumindest sagen kann, Leute, ich bin unschuldig. Unschuldig ist er erwiesenermaßen, wenn das Urteil rechtskräftig wird, nicht, sondern vorbestraft wegen Körperverletzung. Und ich denke, damit kann die Verteidigung nicht zufrieden sein.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Was hat sie denn dazu gesagt? Habt ihr nachgefragt, wie sie jetzt damit umgehen wollen?
Wir haben natürlich nachgefragt und sind davon ausgegangen, dass es hier eine Revision, einen Revisionsantrag der Verteidigung geben wird. Da gibt es tatsächlich für uns zumindest bisher noch keine Info. Die Medienanwälte haben auf meine Nachfrage nur mitgeteilt, dass die Verteidigung bezüglich eines Revisionsantrags mit dem Mandanten Rücksprache halten wird. Also vielleicht wollen sie ausloten, ob Dr. Winterhoff jetzt sagt, ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr, mir reicht's, ich möchte davon jetzt nichts mehr sehen und hören, ist mir auch egal am Ende, dass ich vorbestraft bin, bitte keine Revision. Könnte ich mir auch vorstellen, denn egal wie man dazu steht und egal wie man das Ganze beurteilt, ich glaube, dass das für diesen Mann ganz sicher sehr, sehr schlimme Jahre und Monate jetzt auch waren und er vielleicht glücklich wäre, nicht mehr mit Gerichten und Juristerei zu tun haben zu müssen. Aber es gibt da meines Wissens noch keine endgültige Entscheidung. Gab es zumindest jetzt, wir nehmen Montag, den 9. März auf, da gab es das noch nicht.
Es wird ihm wahrscheinlich nicht erspart bleiben, denke ich, dass er sich da noch weiter verhalten muss. Denn die Staatsanwaltschaft war ja da deutlicher.
Auf jeden Fall. Die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich schon an dem Nachmittag nach der Urteilsverkündung auf meine Nachfrage bestätigt, dass sie Revision einlegen wird. Und das liegt auch auf der Hand. Die wollten eine fast vierjährige Freiheitsstrafe. 3 Jahre, 9 Monate hatten sie gefordert. Das ist klar, dass die dann nicht sagen, naja gut, dann nehmen wir jetzt die 9 Monate, ist ja auch okay.
Da gab es ja noch so ein paar Zwischentöne, glaube ich. Da ging es nicht nur darum, dass sie Revision einlegen wollen wegen des Urteils. Da kamen ja noch so ein paar andere atmosphärische Dinge, glaube ich, rüber.
Absolut, also atmosphärisch ist auch, sag ich mal, euphorisch ausgedrückt. Die Staatsanwaltschaft und die Kammer stehen sich, glaube ich, recht unversöhnlich gegenüber. Ich glaube, so viel kann man sagen. Das ist im Prozess immer mal wieder angeklungen. Da hatte ich eher den Eindruck, dass die Anklage hier so ein bisschen drauf bedacht ist, das friedlich zu halten. Die haben nie ganz offene Kritik an der Strafkammer geübt. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Während es ja von Seiten der Nebenklage mehrere Befangenheitsanträge gab. Es gab Kritik an der Staatsanwaltschaft wiederum, durchaus in sehr harter Form auch seitens der Verteidigung. Auch das halte ich wieder für wenig überraschend. Das ist einfach ein kluges taktisches Manöver. Naja, worum geht's? Es geht um diese Verfahrensverzögerung, über die wir ja immer wieder berichtet haben. Das hat ja alles wirklich einen Umfang, den man sich kaum vorstellen kann. Und wirklich bemerkenswert fand ich jetzt, dass die Richterin es sich nicht hat nehmen lassen, in ihrer Urteilsbegründung da einige Breitseiten auszuteilen gegen die Staatsanwaltschaft. Lapidar kann man das zusammenfassen, dass sie im Grunde diese ganzen Verfahrensverzögerungen der Staatsanwaltschaft zugeschrieben hat. Also sie hat im Grunde gesagt, die Staatsanwaltschaft, ja, es wäre ja deren Aufgabe, vor der Eröffnung eines Prozesses zu prüfen, was ist relevant und was ist nicht. Also schlicht gesagt, dem Gericht jetzt, da kann man jetzt nicht einfach alles vor die Tür zu stellen, was jetzt relevant sein könnte, sondern vorher erstmal zu sortieren. Es ist ja eine neutrale Behörde. Das heißt, die müssen belastende, aber auch entlastende Aspekte berücksichtigen. Und das klang zumindest an, ist wohl aus Sicht der Kammer nicht so passiert. Die beiden Staatsanwältinnen hätten, so sagte die Richterin, immer wieder Umbewertungen vorgenommen. Also zum Beispiel jetzt etwas doch als relevant betrachtet, was sie vorher nicht relevant fand. Also fürs Verfahren relevant, um genau zu sein. Und dadurch hätte die Kammer dann schließlich sich veranlasst gesehen, doch noch sämtliche Aktenbestandteile anzufordern. Und das endete dann damit, dass die Staatsanwaltschaft ja, dem Gericht sozusagen 53 Kartons mit Akten vor die Tür gestellt hat. Also das scheint doch einigermaßen viel Unmut da untereinander gegeben zu haben. Und ich fand das bemerkenswert, wie gesagt, dass das da so in der Urteilsbegründung so scharf zur Sprache kam. Die Staatsanwältin Silke Drosse und Nikolina Duric-Kuhn fanden das auch erstaunlich, war mein Eindruck. Ich habe mit ihnen persönlich nicht direkt sprechen können. Die Staatsanwaltschaft hat mir offiziell aber gesagt, dass diese Vorwürfe der Kammer für sie nicht nachvollziehbar seien.
Man kann ja damit rechnen, dass jetzt noch irgendwas passiert. Wie wäre jetzt der Ablauf? Wie geht das weiter?
Ja, also wie gesagt, bei der Staatsanwaltschaft wissen wir schon, dass es eine Revision geben wird. Bei der Verteidigung wissen wir das noch nicht. Ich gehe ansonsten davon aus, was die Nebenklage angeht, dass sich zumindest diejenigen, deren Fälle jetzt freigesprochen wurden, diesem Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft, den wir erwarten, anschließen werden. Die Revision muss dann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils begründet werden. Die Akten werden dann an das Revisionsgericht geschickt, das ist der Bundesgerichtshof. Dann wird geprüft. Das Wichtige ist aber, es wird hier nur auf Verfahrens- oder Rechtsfehler geprüft. Also es werden jetzt nicht neue Beweise erhoben. Der Bundesgerichtshof erhebt keinerlei Beweise, der macht keine Beweisaufnahme. Der prüft, ob Verfahrensvorschriften verletzt wurden oder ob das Recht falsch angewandt wurde. Wenn die Revision unbegründet ist, dann wird sie verworfen. Das Urteil wird dann somit rechtskräftig. Und wenn die Revision anerkannt wird, dann wird das Urteil aufgehoben und die Sache wird an eine andere Kammer desselben Landgerichts zurückverwiesen. Also das würde dann gegebenenfalls wieder am Landgericht Bonn verhandelt, aber nicht mehr unter derselben Kammer, also nicht von der Vorsitzenden Richterin Isabel Köhne und der 7. Großen Strafkammer.
Kann man das überhaupt einschätzen, wie wahrscheinlich das ist? Also Sie können sich nach meinem laienhaften Verständnis quasi nicht dagegen wehren, dass Sie finden, dass das Urteil falsch ist, sondern nur im Prinzip, dass das Verfahren falsch gelaufen ist. Kann man da irgendwelche Ansatzpunkte finden oder was könnten Ansatzpunkte sein? Kann man da schon irgendwie spekulieren, worauf die sich da stützen könnten?
Worauf die sich da stützen könnten? Ich weiß, dass die Nebenklage, darüber hatten wir hier auch schon mal gesprochen, sich sehr darauf gestützt hat, dass aus ihrer Sicht die Bestellung des einen Sachverständigen, des einen Gutachters nicht so gelaufen ist, wie sie nach der Strafprozessordnung laufen sollte. So sagt die Nebenklage. Der eine Gutachter hat ja dann seine Einzelgutachten an Mitarbeiter seines Stabs sozusagen delegiert. Und da sagte eben die Nebenklage, das geht so nicht, das widerspricht der Strafprozessordnung. Ob es sowas sein wird oder was anderes, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber es wird auf jeden Fall auf Rechtsfehler geguckt.
Gehören dazu sowas auch wie die Befangenheitsanträge, die abgelehnt worden sind?
Soweit ich das bisher verstanden habe, wohlgemerkt, ich bin keine Juristin und ich glaube, das können Juristinnen und Juristen besser erklären, aber nur so viel. Ich habe es so verstanden, dass die Ablehnung eines Befangenheitsantrags im Nachhinein als Verfahrensfehler gerügt werden kann, wenn das Gericht den Antrag zu Unrecht zurückgewiesen hat. Also wenn der Antrag zum Beispiel als unzulässig bewertet wurde, obwohl er in Wirklichkeit doch begründet war. Wichtig, auch hier gilt, das Revisionsgericht, also der BGH in unserem Fall, prüft nicht nochmal, ob das Gericht, also die Kammer, tatsächlich befangen war, sondern nur, ob die Ablehnung dieses Befangenheitsantrags rechtlich fehlerhaft war. Das kann dann in manchen Fällen Ausgangspunkt sein für eine Verfahrensrüge, dass das Gericht also falsch besetzt war oder dass das Verfahren nicht fair ablief.
Okay, dann werden wir das beobachten. Es gibt aber ja noch 26 weitere Fälle, die abgetrennt worden sind. Was ist denn mit denen?
Ja, das ist richtig. Ich hatte es eben auch schon mal erwähnt. Die Kammer hatte ja im Juni 2025 entschieden, nur noch 10 Fälle in diesem jetzt beendeten Prozess zu verhandeln, den Rest abzutrennen. Ich habe ja eben schon erzählt, bevor das Urteil am Mittwoch letzter Woche verkündet wurde, da gab es diese Protestaktion und das waren eben Angehörige dieser sogenannten Abgetrennten. Ich habe Kontakt zu einer Mutter eines Mädchens, dessen Fall abgetrennt wurde. Auch da sind die Klarnamen in der Welt. Ich nenne sie trotzdem nicht. Die Mutter hat mir gesagt, dass sie über das Urteil wütend ist, fassungslos ist und vor allem über die Begründung dieses Urteils. Was jetzt konkret mit den 26 Fällen passiert, diese Frage, die stellt sich natürlich, die drängt sich förmlich auf. Die wird mir auch wirklich immer wieder gestellt. Ich weiß nicht, wie viele Mails und Anrufe ich dazu allein in den letzten Tagen hatte. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Also es ist natürlich möglich, dass die Staatsanwaltschaft diese Fälle einstellt. Meine Vermutung, ohne es aber zu wissen, die haben dazu noch nichts gesagt, meine Vermutung wäre, dass die Staatsanwaltschaft, so wie die sich jetzt hier aufgestellt hat, nicht gewillt sein dürfte, die Fälle einfach so einzustellen.
Und das würde dann heißen, dass es noch zu einer weiteren Anklage oder Anklagen kommt?
Genau, das könnte sein. Und das natürlich dann auch würde natürlich auch bedeuten, dass es dann auch einen weiteren Prozess oder sogar weitere Prozesse geben könnte.
Und ist die Richterin darauf in irgendeiner Form eingegangen in ihrer Urteilsbegründung?
Ja, das ist so eine Sache. Das fand ich auch, ich nenne das jetzt mal neutral, bemerkenswert. Sie ist darauf insofern eingegangen, als sie auch das zugunsten des Angeklagten ausgelegt hat. Sie hat nämlich gesagt, diese 26 Fälle, die würden wie ein Damoklesschwert über dem Angeklagten schweben. Und das verstehe ich natürlich. Das habe ich ja eben schon gesagt. Es ist, glaube ich, niemandem dürfte entgangen sein, dass Michael Winterhoff sehr gelitten hat unter diesem ganzen Verfahren. Das ist meine persönliche Meinung. Finde es schwierig, diese 26 Fälle als Damoklesschwert nur für den Angeklagten zu betrachten. Denn ich glaube, man darf nicht vergessen, dass hinter diesen 26 Fällen, was immer das strafrechtlich dann am Ende bedeutet, definitiv 26 Menschen stehen, Kinder und Jugendliche oder heute junge Erwachsene, denen eventuell Unrecht getan wurde. In 7 Fällen oder bei 5 Kindern, anders gesagt, ist das jetzt definitiv der Fall. Bei 6, Entschuldigung, bei der fahrlässigen Körperverletzung natürlich auch. Und eventuell sind es 26 weitere, denen hier Unrecht geschehen ist. Und die dann nur als Damoklesschwert einzig und allein für den Angeklagten zu erwähnen, halte ich für schwierig.
Ja, was heißt denn das für dich? Wie ist deine Einschätzung und deine Bewertung zu diesem Urteil?
Also erstmal war das natürlich für mich auch so eine Art Tag X, diese Urteilsverkündung. Denn ich habe ja mich jetzt seit August 21 mit diesem ganzen Fall befasst, seit Februar 25 mit dem sehr lange dauernden Prozess. Und ich persönlich, auch wenn das viele vielleicht nicht verstehen, halte an sich das Urteil von 9 Monaten auf Bewährung, kann das nachvollziehen in der Höhe der Strafe. Das liegt aber daran, dass meiner Meinung nach dieser Mann nicht ins Gefängnis gehen muss. Das mögen andere anders beurteilen, das ist nur meine ganz persönliche Einschätzung. Ich sehe nicht, warum man einen 71-jährigen Mann in den Knast stecken muss. Das braucht es aus meiner Sicht nicht. Ich kann allerdings sehr gut nachvollziehen, dass viele die Begründung dieses Urteils schwierig finden. Und das sehe auch ich so, denn mir sind da tatsächlich doch die definitiv Betroffenen, ob das jetzt wirklich Opfer sind oder nicht, das ist strafrechtlich ja vielleicht anders zu beurteilen, aber die Betroffenen sind mir hier viel zu kurz gekommen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die in der Form Beachtung gefunden haben, wie sie aus meiner Sicht verdient hätten. Und das macht es für mich dann etwas schwierig, das Urteil. Nicht vom Strafmaß her, sondern von der Bewertung des Gerichts.
Das heißt, der Fall Winterhoff und seine Auswirkungen und Hintergründe werden uns sicher noch weiter beschäftigen.
Ja, davon gehen wir aus. Ich kann schon mal ankündigen, dass ich auf jeden Fall schon an einer weiteren Episode arbeite, auch an einem weiteren Artikel. Unter anderem möchte ich die juristischen Details etwas näher beleuchten. Ich bin ja keine Juristin, das können andere viel besser erklären. Und da werde ich mit einer Fachfrau sprechen, die auch am Verfahren direkt beteiligt war, die ich aber für absolut in der Lage halte, das trotzdem objektiv zu beurteilen. Und natürlich versuche ich parallel noch weitere Details zu recherchieren. Da gibt es ein paar sehr interessante Ansätze, da kann ich aber jetzt noch nicht mehr zu sagen.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Aber dann verabschieden wir uns heute fürs Erste hier. Danken euch fürs Zuhören und für euer Feedback und eure Hinweise.
Ja, und natürlich sind wir auch diesmal wieder gespannt auf Feedback und Hinweise. Also jederzeit schreibt uns bei Spotify, bei YouTube oder per Mail an podcast@ga.de. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe heute namens dem Auftrag meiner Mandantin gegen das Urteil in dem Winterhoff-Verfahren vom 4.3.26 Revision eingelegt. Auf das Urteil, auf das schriftliche Urteil müssen wir jetzt warten. Das wird eine ganze Weile dauern und erst dann kann man die Revision wirklich begründen bei diesen Verfahrensfehlern, die hier unserer Ansicht nach vorliegen. Und auch die Begründung, warum der Angeklagte im Fall meiner Mandantin freigesprochen worden ist, ist absolut nicht nachzuvollziehen.
Medizin macht Moral. Der Fall Winterhoff ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Idee und Redaktion Anna-Maria Bekes. Moderation Anna-Maria Bekes und Sabrina Bauer. Produktionsleitung Andreas Deig. Mitarbeit Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.